So, das Thema wurde mir gestellt, verfolgte Christen. Heute ist ja der Sonntag, wo ganz spezifisch für verfolgte Christen gebetet wird. Und ich habe einen Text ausgesucht aus Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Luther schreibt, selig sind, aber unser Text aus Hoffnung für alle glücklich sind. Oder Hans Bruns, wohl denen, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Um der Gerechtigkeit willen, übersetzt Luther, treffend übersetzt, bei Hoffnung für alle, glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch, jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt werden. Oh Mann, Karl May Troppe, ich bin doch nicht glücklich, wenn ich verfolgt, verachtet oder verleumdet werde. Was soll das denn? Ich denke, wir kommen dem am besten auf den Grund, wenn wir mal nachschauen und nachgraben, was die Bibel dazu sagt. Wie war das denn bei den ersten Jüngern in der Urgemeinde? Zuallererst, Jesus hat das vorausgesagt. Und da möchte ich einen Text lesen. Das ist also nichts Besonderes, dass das geschieht. Jesus selbst sagt in Johannes 15 ab Vers 18: Wenn euch nun von Seiten der Welt Hass entgegenschlägt, denkt daran, sie hat mich früher gehasst als euch. Wenn ihr euch allerdings der Welt gleichstellen wollt, dann wird sie euch, weil ihr zu ihr gehört, freundlich gesinnt seid. Weil ihr aber nicht mehr zu ihr gehört, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht höher als sein Herr. Haben mich die Menschen verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie auch das eure halten. Ganz schön harter Text, und dann ist es gut zu wissen, dass Jesus uns gleichzeitig eine Verheißung gibt, dass wenn wir vor Machthabern und Herrschern stehen, dass wir uns nicht zu sorgen brauchen, was wir sagen sollen. Der Heilige Geist wird uns lehren und zeigen, was wir sagen sollen. So sagt Jesus in Lukas 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Sie merken, ich gehe einfach an der Bibel entlang und guck mal, wie das damals war. Petrus und Johannes reden ganz frei davon, wer Jesus ist. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12, da sagen sie, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen, in dem sie errettet werden können. Wann haben wir diesen Satz oder so ähnlich, aber genauso konkret, das letzte Mal jemandem weitergesagt? Wagen wir es heutzutage noch, diesen Absolutheitsanspruch von Jesus so weiterzusagen? Weiß mein Nachbar, weiß mein Arbeitskollege, mein Arbeitgeber davon, dass nur in Jesus Heil zu finden ist? Ich denke, es fällt uns häufig nicht leicht, in dieser Freimut oder in diesem Freimut einfach von Jesus Zeugnis zu geben. Und Jesus ermutigt uns, da wo wir stehen, da wo wir leben, von ihm weiterzusagen. Für die Apostel gibt es zuerst Redeverbot vom Hohen Rat. Und Petrus und Johannes sagen, wir können es nicht lassen, davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und ich denke, es kommt darauf an, was haben wir mit Jesus erlebt. Wenn wir das verstandesmäßig wahrnehmen, ja, es gibt einen Retter, Jesus, ich nehme das an, ist immer noch mal eine andere Geschichte, das gehört dazu und das ist wichtig, sonst kann ich ja nicht glauben. Aber wenn ich eine persönliche Begegnung mit Jesus habe, wenn ich etwas erlebt habe, dann gebe ich das ganz anders weiter. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass man erst Bibelschule oder Theologiestudium oder ja, sonst irgendwelche Voraussetzungen. Es geht darum, dass ich das weitersage und erzähle, was ich persönlich mit Jesus erlebt habe. Petrus und Johannes, wir können es nicht lassen, davon zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was haben wir denn gesehen und gehört? Was haben wir denn mit Jesus erlebt? Ist das reine Theorie? Ja, was der Pfarrer und der Pastor und der Missionar und all die Hauptamtlichen da so sagen, das ist toll, das hört sich toll an, das ist richtig, da kann ich dazu nicken. Aber habe ich es persönlich erlebt? Hatte ich eine persönliche Begegnung mit Jesus? Und wenn ich diese persönliche Begegnung hatte, bin ich überzeugt, ich persönlich, dass man davon gar nicht schweigen kann. Ja, das ist wie, ich tippe leider kein Lotto, aber es ist wie, wenn man ein Lotto gewonnen hat, da freut man sich so riesig und sagt es dem Nächsten weiter. Ja, wenn man ein tolles Erlebnis hatte, dann sagt man davon weiter. Ich weiß noch, so im CVM, da hatten wir mal für jemanden gebetet, der einen ganz schweren Hirntumor hatte, wo eigentlich die Ärzte gesagt haben, das ist hoffnungslos, die OP, das ist so unwahrscheinlich, dass der überleben kann. Und wir haben dann als CVM dafür gebetet, als Christen, als Gruppe, und auch, dass Gott die Ärzte führt. Und er wurde, also er war auch Christ, er war selbst Arzt oder ist Arzt, und die OP ist gut verlaufen. Dann können wir Zeugnis geben, Gott hat unser Gebet erhört. Er hat auch die Ärzte gebraucht. Es geht nicht nur darum, dass man die Medizin da gar nicht mitnimmt, sondern Gott gebraucht Mediziner, aber manchmal auch ganz direkt und manchmal spielt das zusammen. Was habe ich mit Jesus erlebt? Sie sagen, die Apostel, wir können nicht davon schweigen. Die Apostel reden weiter von Jesus. Darum ließen sie die hohen Priester ins Gefängnis werfen. In Apostelgeschichte 5, Vers 18. Ein Engel befreit sie und sie predigen wieder. Sie gehen wieder in den Tempel. Sie sind einfach unverbesserlich. Ja? Der Engel befreit sie aus dem Gefängnis. Dann wird man doch sagen, oh, jetzt bin ich rausgekommen. Nichts wie in Sicherheit. Aber sie sind so erfüllt und werden von Gott direkt wieder in den Tempel geschickt. Und sie müssen wieder vor den Hohen Rat. Petrus und Johannes werden ausgefragt und sie antworten dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, wenn wir auf hessischen Maulkorb kriegen, dass wir nicht mehr reden dürfen, ja, dass wir irgendwo Verbot bekommen, nicht von Jesus zu reden, dann wissen wir, von Gott her haben wir einen anderen Auftrag. Nach einigem Hin und Her, na, die wollten sie dann umbringen, dann ist der Gamaliel dazwischen gesprungen und hat gesagt, naja, jetzt lasst sie mal, wenn es wirklich nicht von Gott ist, dann geht es alleine unter. Und wobei das auch ein bisschen zwiespältig ist, aber in dem Moment hat es Petrus und Johannes das Leben gerettet. Sie wurden gegeißelt, das heißt gepeitscht, ausgepeitscht. Und dann kommt wieder so ein Satz, der uns gegen den Strich geht. Sie aber gingen fröhlich aus dem Hohen Rat weg, weil sie gewürdigt waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden, Verachtung und Schande zu ertragen. Was führt Menschen dazu, so etwas zu sagen? Ja, das ist, also wenn ich jetzt menschlich daran denke, ich werde ausgepeitscht und dann freue ich mich, weil ich für Jesus leiden darf, da habe ich von meiner menschlichen Seite her ganz starke Schwierigkeiten. Ja? Also das sind ja Schmerzen, das ist ja nicht einfach Verachtung. Wir kommen nachher nochmal drauf. In Apostelgeschichte 7 lesen wir von Stephanus, dem ersten Märtyrer, und wo Saulus, der spätere Paulus, quasi die erste systematische Christenverfolgung anstößt. Ich lese das aus Apostelgeschichte 8. Ab Vers 1. Saulus aber war mit seiner Ermordung völlig einverstanden. Es brach nun an jenem Tage eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem los, und alle flüchteten in die Landschaften von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben da. Einige gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und hielten eine große Trauerklage um ihn. Saulus aber wütete gegen die Gemeinde. Er drang der Reihe nach in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten aber gingen hin und verkündigten das Evangelium. Die erste systematische Christenverfolgung. Und es bewahrheitet sich, das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde. Das sind so Dinge, wo wir denken, wie kann denn das sein? Da werden Menschen verfolgt und umgebracht. Und wenn wir auch in die aktuelle Geschichte oder in die Gegenwart schauen, da wo Menschen verfolgt und umgebracht werden, da kommen andere dazu. Das ist so widersprüchlich. Das ist doch eigentlich was Abschreckendes, wenn man sieht, oh, da werden Menschen ins Gefängnis gesteckt und gefoltert. Was bewegt diese Menschen dazu, das zu tun oder das, ja, dafür sich auspeitschen zu lassen? Ich denke, das hat damit zu tun, sie haben erkannt, wer Gott ist. Sie haben erkannt, wer Jesus ist. Sehen wir in die Kirchengeschichte, sehen wir, dass es immer Christenverfolgung gab, ob staatlich oder innerkirchlich. Viele kennen noch aus dem Geschichtsunterricht Kaiser Nero im Jahr 94, da hat er Rom abbrennen lassen, dann hat er den Christen das in die Schuhe geschoben und hat quasi die erste große staatlich organisierte Christenverfolgung ausgelöst. Das ging dann bis 300 irgendwas mit dem Diokletian, auch ein Kaiser, der Christen verfolgt und umgebracht hat. Und das war nicht, wie man heute, ja, hört man ja auch von Christenverfolgung, doch, es gibt es auch heute noch, aber das war so brutal, die wurden teilweise mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, wie der Petrus wahrscheinlich, wenn man in Geschichtssachen guckt, oder die wurden als Fackeln in den Garten gestellt, ja, und natürlich auch in Zirkus von Löwen zerrissen. Dann fragt man sich, wie kann sowas anziehend wirken? Das ist doch eigentlich abschreckend. Und tatsächlich, die Diktatoren, die machen das natürlich, um abzuschrecken. Was steht dahinter, dass das Gegenteil bewirkt? Gott selbst, Jesus selbst. Die Menschen, oder wir haben erfahren, Jesus schenkt Leben. In der neueren Zeit, denken wir noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs, Open Doors, viele kennen die Missionsgesellschaft, die haben, oder der Brother Andrew hat das angefangen, hinter den Eisernen Vorhang Bibeln zu schmuggeln. Der war dann, manchmal wurde er auch geschnappt, ja, und dann hat er gesagt, ja, die Peiniger haben mich geschlagen und haben sich gefreut und ich habe mich gefreut, dass ich für Christus leiden darf. Habe ich gedacht, oh, Hilfe, wie kommt jemand dazu, sowas zu sagen? Und dann habe ich gedacht, das hat damit zu tun, dass er ganz nah bei Jesus ist. Ja? Jesus hat das in einer gewissen Weise selbst erlebt. Und als Paulus die Gemeinde verfolgt oder die Menschen, die Christen, dann sagt Jesus nicht, warum verfolgst du meine Jünger, sondern warum verfolgst du mich? Ja? Jesus setzt das gleich. Eiserne Vorhang, China, Atheismus, Kommunismus, überall da, wo Diktaturen sind, die vertragen das Christentum nicht. Ja? Ich bin ja ein Fan von C.S. Lewis, manche kennen sein bekanntestes Buch, Pardon, ich bin Christ, aber er hat ganz, ganz viele andere geschrieben. Er hat christliche Märchen, christliche Science Fiction und überträgt dieses selbe Schema. Und wenn man das liest, dann habe ich schon manchmal gedacht, man müsste das mal in den Diktaturen lesen, das Buch würde verboten werden. Ja, weil es quasi das aufgreift, dass Menschen, die Gott nachfolgen, irgendwo immer in Konflikt geraten mit einer diktatorischen Regierung. Ja, hinter dem Eisernen Vorhang China, Atheismus, Kommunismus, sie wüten gegen Christen. Heute Nordkorea, China, ich glaube von Open Doors ist Algerien heute das spezielle Land, wofür gebetet werden darf. Aber gerade in China, wo die Gemeinde trotz Verfolgung oder gerade deswegen immer gewachsen ist. Das ist so, ich weiß nicht, ob man darüber weiß. Es gibt in China mehr Christen als in Deutschland Einwohner. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber natürlich im Verhältnis zur Bevölkerung. Wir sind 1/5 der Weltbevölkerung, wohnt in China. Aber dennoch, die Untergrundgemeinden sind gewachsen und interessanterweise, selbst als die Missionare außer Landes gewiesen wurden in der Boxergeschichte, da mussten die alle raus, auch die, da wurden Christen und auch Missionare, viele umgebracht. Und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, ist die Gemeinde gewachsen. Und ich kann das gar nicht so definieren, dass das menschlich anziehend wirkt, aber die Beispiele zeigen, die Gemeinde wächst da, wo sie verfolgt wird. Und in Kolumbien, da hat man ein amerikanischer Missionar, also Wycliffe-Missionare und von New Tribes Mission, die waren immer sehr unter großen Spannungen, weil die auch entführt wurden von der Guerilla. Jetzt weniger wegen dem Christsein, sondern um Geld zu erpressen oder so. Es gab aber auch in den späten 90ern in Kolumbien durchaus Verfolgung, wir sagen da Zona Roja, also in den gefährlichen, in den roten Gebieten, wo meine Frau ganz früher mal Praktikum gemacht hatte, da gab es auch Verfolgung unter Christen. Also Kolumbien war zwischendurch mal unter den ersten 10 bei der Christenverfolgung von Open Doors. Und ein Freund von mir, ein Student, ich habe da auf dem Seminar unterrichtet, ein Student, der hatte mal Open Doors geleitet und der hat mir dann auch manche Geschichten erzählt. Das ist dann schon nicht einfach. Der Wycliffe-Missionar, der hatte gemeint, naja, das ist doch ganz klar, dass Gott möchte, dass wir entführt werden. Wie soll denn sonst die Guerilla von Jesus hören? Da habe ich gedacht, oh, wie kommen wir denn da drauf? Und tatsächlich, manche kennen vielleicht das Buch Brutschko auf Deutsch, bei diesem Kreuz, ich schwör's, ich töte euch, von Bruce Olsen. Ein amerikanischer Missionar in Kolumbien, das kann ich jetzt nicht alles ausführen, aber man kriegt das zumindest noch secondhand, der auf eigene Faust nach Venezuela dann, ohne dass er es wusste, nach Kolumbien gekommen ist und mit den Indianern gelebt hat. Der hat dann sich gewundert, als ein Sohn von einem Stamm, vom Stammeshäuptling sich bekehrt hat, warum der das nicht weitererzählt. Und der Sohn, der hat dann einfach gewartet, weil in diesem Stamm oder in diesen Stämmen war das üblich, einmal im Jahr trifft man sich und dann erzählt jeder in singender Weise, was er dieses Jahr über Tolles erlebt hat. Das heißt, er hat dann angefangen zu singen. Ja, ich habe Jesus erkannt. Also ich kann das jetzt natürlich nicht nachmachen. Erstens bin ich unmusikalisch und zweitens, aber Das gibt es in Kolumbien immer noch ganz häufig, dass es so Events gibt, wo, ich habe das mal bei einer Schule von unseren Kindern mitgekriegt, wo der Vater dann, die waren in Urlaub, Vater und Sohn, und dann haben die im Wechselgesang sich das zugesungen, was sie da erlebt haben. Und das hatte so hat die Leute so ergriffen, da hat sich dann auch praktisch der ganze Stamm bekehrt. Das ist bis heute die Motilonen, das ist bis heute der einzige Stamm, soweit ich weiß, der eine Infrastruktur hat, mit Krankenstationen, also keine Krankenhäuser, aber Krankenstationen, ausgebildete Pfleger. Und der Bruce Olsen, der hatte eine Methode, der hat zum Beispiel auch die Brujos, die Hexer, gewinnen können. Da gab es eine Augenkrankheit und die Leute sind daran erblindet. Und dann ist er zu dem Schamane gegangen und hat gesagt, ich habe was, eine Salbe, die hilft dagegen. Und er wollte das nicht nehmen. Und dann hat Bruce bei seinem Freund sich selbst infiziert und ist zum Schamanen gegangen und hat gesagt, guck, so sieht das aus. Und jetzt ohne deine ganzen Zaubersprüche, ich tue die Creme drauf. Und nach ein paar Wochen oder was weiß ich wie lange, war es wieder okay. Dann hat der Schamane am Anfang, der hat sich quasi in Anführungszeichen überreden lassen. Am Anfang hat er die Creme plus seine Sprüche genommen und nachher hat er die Sprüche weggelassen. Also, und dieser Bruce Olsen, der wurde, ich weiß jetzt gar nicht mehr das Jahr, das muss Anfang der 90er gewesen sein, da wurde er entführt von der Guerilla. Und dann hat, weil er Amerikaner war, und dann hat einer der Motilonen, dann haben die in den offiziellen Nachrichten in Kolumbien, haben die gesagt, bitte lass den Prutschko frei, den Bruce Olsen frei. Das ist kein Amerikaner, das ist ein Motilone. Das ist einer von uns. Und als er dann frei kam, relativ schnell, ich weiß nicht, ich glaube 3 Monate oder so, ohne Freikauf, also ohne Geld, dann hat er Zeugnis gegeben in HCJB, Stimme der Anden, manche kennen diese Sendung. Da hat er Zeugnis gegeben, dass sich da, und ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber dass sich Guerilleros bekehrt haben. Und da haben sich dann auch Leute, Kolumbianer, motivieren lassen und haben eine Missionsgesellschaft gebildet, die für Ausländer verboten ist, die heißt Red Agape, also Liebesnetz. Und die arbeiten nur unter Guerilla und Paramilitär. Und die haben eine recht hohe Quote von Märtyrern. Es kommt nämlich immer darauf an, mit welchem Chef man da zusammenkommt bei der Guerilla. Ich hatte auch zwischendurch Treffen, aber die Guerilla, die sind, da kommt sehr darauf an, wie man denen begegnet. Ja, die kamen mal zu mir in die Kirche, waren 2 mit ihrer MG, wo ich die Gemeinde hatte, und sagen, wir haben gehört, da ist ein Amerikaner, ein Gringo, die sagen ja nicht Amerikaner, escuchamos que hay un Gringo, dass hier ein Gringo ist. Und haben gesagt, ich bin kein Gringo, ich bin Deutscher. Dann war schon eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe die eingeladen, habe sie gefragt, es waren 2, warum sie da sind. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Netz, die haben gesagt, ich bin da, weil die Paramilitärs meine Eltern umgebracht haben. Das heißt, und ich will Rache. Das ist ein Rachezyklus, der eigentlich nicht menschlich unterbrochen werden kann. Und für mich das stärkste Erlebnis in Kolumbien war, vom Seminar hatten wir eine Bibelschule in einem Gefängnis und da kamen mal welche zu unserer Andacht, 2, ein Guerillero oder ein Ex-Guerilla und ein Ex-Para, die haben sich versöhnt. Das sind eigentlich die sich, wenn sie sich sehen, gegenseitig umbringen und haben sich die Hand gegeben, im Namen Jesu, weil sie Christen geworden sind. Und dann habe ich gemerkt, ja, wenn Jesus ins Leben kommt, dann kann sowas geschehen. Jetzt bin ich leider wieder ein bisschen abgekommen. Wenn ich in Kolumbien erzähle, dann ist einfach, der Amerikaner hat gesagt, ja, wir gehen zu denen, auch wenn wir entführt werden, erzählen wir von denen. Prutschko hat das gemacht, ohne dass er es wollte, wurde er entführt, logischerweise. So, die kamen ins Gefängnis oder wurden ermordet in der neueren Zeit. Das klingt ja alles nicht wirklich toll. Wieso sollen wir uns freuen, wenn wir verfolgt werden, verachtet, benachteiligt, ausgelacht, verspottet? Aber es geht ja nicht einfach um Verfolgung und Benachteiligung, sondern es kommt darauf an, warum werden wir verfolgt. Wenn ich nur wegen meinen eigenen, in Spanisch sagt man caprichos, also komischen Verhaltensweisen, verfolgt werde, oder weil ich was Böses gemacht habe, dann ist es was anderes. Aber warum wurden die Christen verfolgt oder werden wir verfolgt? Weil wir so leben, da sind wir jetzt wieder bei unserem Originaltext in Matthäus 5, weil wir so leben, wie Gott es will, weil wir Jesus als den einzigen Weg zu Gott bezeichnen. Und das passt einfach nicht in unsere moderne pluralistische Gesellschaft, wo jeder nach seiner Fassung selig werden kann. Es geht nicht darum, jemanden mit Holzhammer und Überredungskünsten Menschen zu bekehren, aber sehr wohl darum, Klarstellung zu beziehen, wenn es darum geht, wie wir in den Himmel kommen oder was vor Gott richtig ist. Das ist ja heute ganz schwierig zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Ja, es wird versucht, alles zu verschwimmen und zu verwässern. Für uns gilt Jesus. Und Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In unseren Breitengraden brauchen wir uns nicht, oder zumindest noch nicht, wirklich vor Verfolgung zu fürchten. Aber Benachteiligung, das gibt es hier. Und in der DDR, ich und meine Frau, wir haben Verwandtschaft drüben. Meine Verwandtschaft war atheistisch. Luises Verwandtschaft waren Christen. Und ihre Cousine, die war die beste Schülerin in der Schule und durfte nicht studieren, weil sie sich hat konfirmieren lassen, anstatt die Jugendweihe gemacht hat. Und hat sich sogar der Rektor für sie eingesetzt. Es war nichts drin. Das heißt, es gab Nachteile. Und das ist wahrscheinlich noch eins von den milderen. Wie ist das bei mir persönlich? Hier in meinem Umfeld, keine DDR, kein China, kein Russland, habe ich schon Erfahrung gemacht, dass Leute mich verspottet oder verlacht haben. Das fängt im Kleinen an. Eine Sekretärin, die Schwierigkeiten bekam, als sie gesagt hat, der Chef hat gesagt, wenn jetzt jemand anruft, sag bitte, ich bin nicht da. Und da hat sie gesagt, das kann ich nicht, ich bin Christ, ich kann nicht lügen. Da fängt schon der Konflikt an. Ja. Oder wenn wir ausgelacht werden, weil wir sagen, dass wir bei unserer Steuererklärung nicht tricksen. Ah, bist du dumm? Lässt dir das Geld durch die Lappen gehen? Ja, weil ich das mache, was Gott gefällt. Oder bei mir jetzt ganz konkret, ich habe regelmäßig einmal die Woche mit jemandem zu tun, der einfach schmutzige Witze erzählt. Ja, und das ist so drin in den Leuten. Und wenn dann einer nicht lacht, ja, was ist mit dir los? Kapierst du das nicht? Ich kapiere die Witze schon. Aber sie sind einfach unter der Gürtellinie. Und dann steht man auf einmal an der Seite. Manchmal wird man ausgelacht, verspottet. Manchmal verliert man Arbeitsplatz. Wir dürfen uns darüber freuen, wenn wir verspottet werden, weil wir wissen, dass es Jesus nicht anders erging. Und wo wir leben, wie er es will, werden wir immer ein Anstoß sein, weil die Welt Jesus hasst. Jetzt möchte ich einfach ganz wenige Sekunden Zeit geben, dass wir die Augen schließen und mal überlegen, wo ist bei mir so eine Konfliktsituation? Und ja, Jesus um Kraft bitten, Zeugnis zu sein. Ja, ich denke, Gott hat vielen, den meisten von uns etwas gezeigt. Was sollen wir denn jetzt mit diesen Leuten tun, um abzuschließen? Was sollen wir mit den Leuten tun, die uns verfolgen, verspotten, schlecht behandeln, verleumden? Auch das sagt Jesus in Matthäus 5, 44. Liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger. Dann seid ihr Kinder eures Vaters im Himmel. Und das zu tun gegen unsere Gefühle oder menschliches Empfinden, unsere Feinde zu segnen, ich denke, das ist der Schlüssel, dass in Verfolgungszeiten wie in China Menschen zum Glauben kommen. Da gibt es Zeugnisse, dass Christen versetzt wurden im Gefängnis, weil sie so ein starkes Zeugnis waren, dass Menschen sich Gefängniswärter sich bekehrt haben. Und das kommt, wenn wir für die Menschen beten. Amen.